Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Wir schauen in dieser Stunde intensiv in den Himmel, nicht weil wir da Sternschnuppen oder vielleicht den Vollmond noch erwarten, sondern weil Verrechter Peiwand zu Gast ist und die ist Rechtsanwältin mit Spezialgebiet Weltraumrecht. Herzlich willkommen hier im Studio, Frau Peiwand. Schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen, vielen Dank.
Möchten Sie eigentlich mal Ihr Rechtsgebiet so unmittelbar in Augenschein nehmen? Also nicht von hier unten, sondern direkt? Wollen Sie mal ins Weltall reisen?
Die Frage wird mir tatsächlich oft gestellt und die Antwort ist ganz klar, ja.
Ja.
Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich es sofort tun.
Aber Pläne? Irgendwelche Trainings absolvieren Sie noch nicht?
Nein, nein, die sind leider den AstronautInnen vorbehalten.
Naja gut, also kann ja sein, dass Sie sich an irgendwelchen Mars-Missions-Geschichten schon beworben haben oder so, wo Sie dann in ein halbes Jahr sich irgendwo einschließen lassen. So weit würden Sie nicht gehen.
Nein, das eher nicht.
Deutschlandfunk Kultur. Da ist jetzt Verrechter Peiwand zu Gast. Sie hat sich als Rechtsanwältin auf Weltraumrecht spezialisiert. Heute, ich glaube, es war Vollmond oder morgen ist Vollmond. Auf jeden Fall habe ich nachts den Vollmond gesehen. Der ist jetzt natürlich schon untergegangen, aber beim Anblick vom Vollmond und mit dem Wissen, welchen Gast ich heute hier im Studio habe, habe ich mir tatsächlich Gedanken gemacht, wem gehört eigentlich der Mond oder wer hat Rechte am Mond, Frau Peiwand? Können Sie mir das beantworten?
Diese Frage ist ja ganz spannend, weil manchmal werden ja auch Mondgrundstücke verkauft und der Mond gehört niemandem. Also der Weltraum an sich und all die Himmelskörper und der Mond sind ein Global Common, das heißt ein Staatengemeinschaftsgut, also es gehört allen Staaten sozusagen und niemandem. Jeder Staat hat das Recht, den Weltraum zu erforschen und zu nutzen. Und es gibt ein deutliches Aneignungsverbot im Weltraumvertrag von 1967.
Und wie kann man dann ein Mondgrundstück kaufen? Das ist Fake, oder was?
Ja, genau.
Betrug
so kann man.
Eigentlich.
Ja, also man muss wissen, Jura ist ja immer Auslegung. Und da gibt es eben privatwirtschaftliche Unternehmen, die sagen, ja, der Weltraumvertrag, der sagt zwar, spricht von einem Aneignungsverbot, aber nur für Staaten. Privatwirtschaftliche Unternehmen sind ja gar nicht damit gemeint. Aber
Aha.
Stimmt natürlich nicht.
Okay, also ich habe Sie ja vorhin gefragt, ob Sie in den Weltraum fliegen wollen. Also Ihr eigenes Grundstück haben Sie noch nicht im Weltraum, weil Sie wissen, geht gar nicht.
Richtig.
Aber wie gesagt, kein rechtsfreier Raum in dem Sinne, sondern dieser Vertrag gilt von 67, haben Sie gesagt.
Ja, genau. Mhm. Ja, nein, ein rechtsfreier Raum auf gar keinen Fall, sondern wir haben natürlich auch Regulierungen. Und wenn man sich das Ganze historisch auch anguckt, 67 natürlich Kalter Krieg. Wir brauchten damals auch unbedingt einen Vertrag, der sozusagen Ost und West zusammenbringt oder auf einen Nenner, sozusagen ein Mindestmaß an Regeln. Aber 67 ist nun mal auch schon
eine
länger
ganze Weile her.
Richtig.
Also bald 60 Jahre ist das her. Wenn das Recht der Nationen also nicht gilt, also oder in dieser Situation nicht rechtsfreier Raum, jetzt wo fängt eigentlich das Weltall an? Weil unten gelten ja die Rechtssysteme der jeweiligen Nationen. Also jetzt hier Deutschland. Wie weit im Luftraum gilt deutsches Recht?
Ja, genau, da haben Sie recht. Also Deutschland hat natürlich Souveränität über seinen eigenen Luftraum, heißt, das gehört sozusagen zu Deutschland. Und die Frage, wann eigentlich der Weltraum beginnt, ist eine spannende und auch noch nicht zu Ende diskutiert. Da gibt es nämlich auch verschiedene Ansichten. Einige sagen ab 80 Kilometern, andere sagen nein, viel später. Und was man da auch im Blick behalten muss, ist eben unsere technische Entwicklung. Also was man Ende der 60er oder Anfang der 70er leisten konnte, das übertrifft man heute natürlich. Und diese Frage ist noch nicht gänzlich geklärt, weil natürlich auch verschiedene Interessen damit spielen.
Also ist es natürlich eigentlich absolut notwendig, ein internationales Weltraumrecht zu schaffen. Soweit sind wir aber noch nicht.
Nein, und davon sind wir leider noch sehr weit entfernt. Vor allem, was wir brauchen, ist, also kurz vorangestellt, Satelliten, wenn sie in den Weltraum verbracht werden, brauchen sie einen Orbit, eine Erdumlaufbahn. Und von diesem Orbit aus funktionieren diese Satelliten. Und da muss man eben eine Regelung schaffen, diesen Verkehr zu regeln.
der Verkehr, der ja auch immer dichter wird, ne? Wenn wir jetzt von internationalem Weltraumrecht sprechen, wie sieht's denn mit nationalem Weltraumrecht aus? Es gibt in Deutschland ja auch kein nationales Weltraumrecht, wenn ich das richtig weiß.
Ja, genau. Wir haben kein nationales Weltraumgesetz. Was wirklich schade und schwierig ist, weil ja auch für internationale Investitionen in Deutschland würde das Rechtssicherheit bieten. Und jetzt vor 2 Tagen haben wir ja die Raumfahrtstrategie der Bundesregierung. Die wurde ja veröffentlicht und da ist es auch, also es ist ein erster Schritt. 2010 ist ja die letzte Strategie-Veröffentlichung her.
Und also auch schon wieder 13 Jahre.
Mhm. Ja, genau, so sieht's aus. Aber auch dieses Papier, was veröffentlicht wurde, ist sehr allgemein gehalten und bringt natürlich Aufmerksamkeit, was super ist, weil es ist ein Nischenthema, was unfassbar wichtig ist und nicht genug Aufmerksamkeit bekommt. Aber auch da mangelt es an konkreten Handlungsschritten.
Also so ganz zufrieden sind Sie nicht mit dem, was jetzt veröffentlicht worden ist, höre ich daraus. Also, Sie hätten es sich konkreter gewünscht.
Ja, so in dieser Form, in der es besteht, ist es zu allgemein. Und jetzt muss man natürlich sehen, was man konkret daraus macht. Also wenn man jetzt da aufhört und jetzt nochmal 15 Jahre wartet und das nächste Strategiepapier veröffentlicht, dann war es definitiv nicht genug.
Ich habe gelesen, also in dem Zusammenhang mit dieser Weltraumstrategie eben vor 2 Tagen, dass da gesagt wird, noch in dieser Wahlperiode, die Koordinatorin der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt hat das gesagt, dass noch in dieser Wahlperiode mit einem nationalen Weltraumrecht zu rechnen ist.
Ja, das ist auf jeden Fall wünschenswert. Es gab aber auch andere Legislaturperioden, in denen das im Wahlprogramm stand auch und auf der Agenda. Dann ist leider erstmal nichts passiert. Also ich würde sagen, es bleibt spannend.
Skeptisch. Skeptisch hört man daraus, sind Sie. Ich habe mich allerdings gefragt, warum macht denn eigentlich nationales Weltraumrecht überhaupt Sinn, wenn das All keine Grenzen hat? Ich meine, ich verstehe das noch nicht ganz. Sie haben eben gesagt, dann hätte man hier zumindest Rechtssicherheit.
Ja, also dazu muss man verstehen, dass der Weltraumsektor früher sehr staatlich war. Es gab verschiedene Staaten und die hatten die Möglichkeiten, Satelliten in den Weltraum zu verbringen oder ja, genau. Und seit 2010 ungefähr, sagt man, ist so ein neues Zeitalter angebrochen und ein zweiter Wettlauf um den Weltraum. Und da spielt eben der Privatsektor eine große Rolle. Also es findet eine weitgehende oder voranschreitende Kommerzialisierung des Weltraums statt. Und in dem Weltraumvertrag von 67 ist zum Beispiel die Haftung der Staaten geregelt, aber nicht, wie eigentlich privatwirtschaftliche Unternehmen haften. Das würde sozusagen dann unser nationales Weltraumgesetz übernehmen. Und ich habe ja vorhin über Rechtssicherheit gesprochen. Da geht es eben auch darum, dass InvestorInnen in Deutschland auch eine Art Rechtssicherheit benötigen. Was passiert eigentlich, wenn wir Satelliten in den Weltraum verbringen? Was ist, wenn sie kollidieren? Was ist, wenn das alles nicht wie geplant funktioniert? Wer haftet dann? Die Haftungsfrage ist ja immer eine der größten.
Mhm. Wer haftet denn im Moment, wenn es das alles nicht gibt?
Die Bundesrepublik Deutschland.
Ah ja, okay. Und das könnte man verändern, wenn man nationales Weltraumrecht hätte.
Genau, weil da würde man das im Innenverhältnis sozusagen regeln oder national eben, ja.
Mein Gast heute hier im Deutschlandfunk Kultur ist Verrechta Peiwand. Sie hat sich ein juristisches Spezialgebiet gesucht, das es eigentlich so noch gar nicht so richtig gibt, Weltraumrecht. Frau Peiwand, jetzt mal ganz gerade rausgefragt, womit verdienen Sie dann Ihr Geld? Welche Mandanten vertreten Sie jetzt zurzeit?
Ja, da haben Sie sozusagen den Nagel auf den Kopf getroffen. Mit Weltraumrecht kann man alleine eben, von Weltraumrecht alleine kann man nicht leben. Da gibt es viel zu wenig Streitigkeiten und viel zu wenig Fälle. Viele Fälle werden auch auf anderem Wege über Ministerialebene gelöst. Also ich habe kürzlich mit 4 anderen Ex-KollegInnen und jetzt wieder KollegInnen eine Kanzlei gegründet, und zwar Frontwing Litigation. Und wir machen Prozessführung für Unternehmen, begleiten Gründungen, und das ist hauptsächlich, womit ich die Brötchen verdiene.
Also, und das geht auch schon mal für, da sind auch Startups, die sich auch mit dem All beschäftigen, oder hat das dann damit erstmal gar nichts zu tun? Da warten Sie noch auf
Ja, genau. Also das sind auch, da gibt es natürlich, wir fördern Startups ja auch in Deutschland und da gibt es jede Menge Startups, die auch im Weltraum gute, kluge Ideen haben. Robotik zum Beispiel ist eins dieser Bereiche und genau, aber die beschäftigen sich eher mit schnöden zivilrechtlichen, handelsrechtlichen Fragen. Da geht es eher um die Rechtsform, für die man sich entscheidet. Mhm. Also der Inhalt ist Weltraum, aber die rechtliche Ausgestaltung ist ja auf der Erde. Richtig.
Ich würde sagen, dann sind Sie ein besonders risikofreudiger Mensch oder jemand, die sehr in die Zukunft gewandt ist. Wie würden Sie sich selber beschreiben, dass Sie so diesen Schritt gegangen sind, sich trotzdem zu sagen, okay, ich spezialisiere mich aber auf was anderes, was noch kommen wird?
Dazu muss man ja sagen, also die Rechtswissenschaften sind ja sehr weit. Und ich habe vor dem ersten Staatsexamen eine Examenshausarbeit geschrieben bei Professor Kotzu in Hamburg. Und da ging es um das Weltraumrecht und es hat mich fasziniert.
Ach, da sind Sie drauf gekommen.
Richtig, genau, ja. Von der ersten Sekunde an und dann habe ich recherchiert und das ist eine Nische natürlich, aber es ist super spannend. Und Weltraum oder der Nutzen des Weltraums ist aus unserer modernen Welt eben nicht mehr wegzudenken. Mhm. Ja.
Also das heißt, angespitzt durch diese Hausarbeit und dann sich rein vertieft. Sie hatten aber bereits Unterstützer auf Ihrem Weg. Sie haben nämlich gerade ein Stipendienjahr der Mercator Stiftung beendet. Die fördern ja Zukunftsprojekte, also Sie auch, Zukunftsprojekt. Was haben Sie erforscht in den letzten 12 Monaten? Ist, glaube ich, gerade zu Ende gegangen, ne?
Ja, genau. Vor einer Woche ist das Mercator-Kolleg also für mich zu Ende gegangen und da macht man verschiedene Stagen. Ich war in Indonesien und dann war ich in Wien und Bonn und
mit
Dubai.
Mit welchem Ziel? Was war das, die große Überschrift?
Ja, die große Überschrift war eben, wie können wir eine bessere Regulierung erreichen im Weltraum auf den Erdumlaufbahnen. Ja.
Und warum dann diese Station? Warum zum Beispiel Indonesien?
Indonesien ist ein ganz spannendes Land. Indonesien war eins der ersten Länder, die auch einen Satelliten platziert haben im Weltraum in den 70ern. Und dann ist erstmal nicht mehr so viel passiert. Und Indonesien ist gleichzeitig eben auch kein Land des globalen Nordens. Deshalb ist es natürlich besonders spannend. Also ich war dann da und wollte sozusagen verstehen, warum erst groß gestartet, dann über Jahrzehnte nichts passiert, mit Blick darauf, dass es eben ein Land des globalen Südens ist.
Also mir ist direkt eingefallen, dass Indonesien ja gerade damit beschäftigt ist, irgendwie die Folgen des Klimawandels irgendwie in den Griff zu bekommen und beispielsweise mit dieser riesen 10-Millionen-Metropole Jakarta umzuziehen.
Ja.
Ich meine, ist das einer der Gründe, warum die sich nicht weiter mit dem Weltraum beschäftigen? Also quasi genug Probleme auf der Erde, jetzt mal ein bisschen blöd ausgedrückt?
Ja, da sprechen Sie was ganz Spannendes an, aber das ist leider dieses kurzsichtige oder das kurzfristige Denken, weil der Weltraum natürlich durch Erdbeobachtungen, durch langzeitige Erdbeobachtungen, durch Wetterprognosen, durch viele Möglichkeiten natürlich Mittel aufzeigen könnte, die man nutzen könnte, um das Ganze aufzuhalten. Mhm. Also klar, man kann eine Hauptstadt umziehen. Man kann sagen, so, wir ziehen jetzt von Jakarta nach Kalimantan und dann haben wir das Problem erstmal nicht mehr. Aber das Problem besteht ja weiterhin. Und was machen wir, wenn wir die gleichen Probleme in Kalimantan haben? Langfristig wäre natürlich eine Einbeziehung des Weltraums von größerem Nutzen.
Mhm. Sie waren auch in Dubai und da haben Sie die Initiative Courts of Space, so heißt es, glaube ich, besucht. Das klingt ja schon so, als ob es da einen Weltraumgerichtshof gäbe, oder? Ist das so?
Das ist ganz spannend, weil die Vereinten Arabischen Emirate, besonders Dubai, versuchen sich gerade zu positionieren in der Weltengemeinschaft mit Blick auf Weltraumaktivitäten. Und da ist es tatsächlich so, dass sie versuchen, ein Gericht zu etablieren, was sich mit Space-Related Disputes, also Streitigkeiten, die den Weltraum betreffen, auseinandersetzen. Aber bisher ist es eben eine Initiative. Auch das steckt noch in den Kinderschuhen.
So, und wenn, ich meine, Sie werden jetzt gerade dabei sein, Ihr Jahr zusammenzufassen, aber wenn Sie mal so eine Kurzanalyse, wie weit sind wir? Was ist da rausgekommen aus Ihrem Projekt, also mit dem Blick auf Wien, auf Dubai, auf Indonesien? Was für Schlüsse haben Sie gezogen?
Also, ich bin sehr hoffnungsvoll in dieses Jahr gestartet und habe zunächst gedacht, naja, das ist ja irgendwie unser aller Interesse, diesen Global Common als solchen zu bewahren. Das war ja nämlich mein Projekttitel auch. Und ja, es ist wie in allen Bereichen ist es eben nicht so einfach, viele verschiedene Interessen, Entwicklungsstände zusammenzubringen. Also wir haben eine Handvoll Staaten, die eben die wirtschaftlichen und die technischen Möglichkeiten haben. Dann haben wir sehr viele Staaten, die diese Möglichkeiten nicht haben. Und manchmal ist das Interesse der Staaten, die diese Möglichkeiten haben, eben eher keine weiteren Regeln zu treffen oder sich auf welche zu einigen.
Also allen Nationen, allen Ländern, eigentlich allen Menschen die gleichen Rechte auch im Weltall einzuräumen, die gleichen Möglichkeiten im Weltall einzuräumen. Das ist so der Beweggrund meines Gastes, Ferrecht Halbwand, sich eben als Juristin genau damit zu beschäftigen. Woher kommt der Drang, Gerechtigkeit nicht nur auf der Welt, sondern auch noch im All zu schaffen? Das frage ich mich natürlich. Frau Halbwand, fangen wir vielleicht mal ganz am Anfang an, Ihrem Anfang an. Aus was für einer Familie kommen Sie? Gerechtigkeit, sowas, spielte das da so eine große Rolle?
Ich bin ja das Kind von geflüchteten Menschen. Meine Eltern sind damals aus Afghanistan geflüchtet und bei uns lief eigentlich schon immer Punkt 20 Uhr immer die Tagesschau. Aha. Und meine Eltern haben es schon immer geguckt und irgendwie wächst man da so mit auf, hört immer diesen Dong, dann weiß man, alles klar. Und dementsprechend haben wir natürlich auch viel darüber geredet und es war natürlich auch die Frage, woher meine Eltern kommen und warum meine Eltern da nicht mehr sind und so kommt eins zum anderen und Gerechtigkeit spielt immer eine große Rolle.
Sie sind Baby gewesen, glaube ich.
Ja,
Sie sind
genau.
1990 geboren, noch in Afghanistan, aber dann direkt wenige Monate alt nach Hamburg gekommen. Also wahrscheinlich eine Hamburgerin, würden Sie sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Mit Leib und Seele Hamburgerin. Sie sagen gerade, es war aber durchaus auch immer wieder Thema, wo Ihre Eltern herkommen, wo Ihre Familie lebte. Welche Rolle, also so Flucht, also auch gerade die Flucht und Afghanistan in Ihrer Kindheit spielte, also war das auch ein Interesse von Ihnen oder war das eher eine Belastung? Wie haben Sie das empfunden?
Ja, unterschiedlich. Ich würde sagen, zum Teil Belastung natürlich. Auch ich bin in den 90ern in Hamburg aufgewachsen. Ich hatte das Glück, dass ich in Hamburg aufgewachsen bin, weil natürlich gibt es überall Rassismus, aber in Großstädten würde ich sagen, einfach durch die Vielzahl an Menschen mit Migrationshintergrund oder Fluchtgeschichte erlebt man den Rassismus dann anders als woanders, würde ich jetzt sagen. Aber eben auch, was ich auch erlebt habe, ist eben viel Reichtum, weil zwei Kulturen. Ich spreche noch die Sprache, ich bin zweisprachig aufgewachsen. Ich habe natürlich eine Verbindung durch meine Eltern und das ist schon ziemlich cool.
Das glaube ich, dass also dieser Reichtum aus zwei Kulturen, jetzt habe ich so gedacht, Afghanistan, gerade auch mit der aktuellen, aber ja auch nicht nur aktuellen Entwicklung, sondern es ist ja so deprimierend, wahrscheinlich von hier aus ins Heimatland der Eltern zu schauen. Waren Sie mal da?
Ja, ich war zweimal für je 4 Tage war ich mal da. Aber da war schon, das ist eben auch ein bisschen schwierig. Deshalb hört man vielleicht als Mensch mit Migrationsgeschichte auch nicht so gern die Frage, wo kommst du her? Ja. Das ist wirklich sehr schwierig, weil was soll ich darauf antworten? Natürlich sagen.
Aus Hamburg.
Ja, aber dann reicht es eben manchmal nicht, also einigen Leuten. Und als ich in Afghanistan war, also deshalb das vorangestellt, war ich eher so eine Art Touristin. Ich habe dann Streetfood gegessen, bin da so ein bisschen rumgelaufen, war so fasziniert. Mein Papa hat mir gezeigt, wo meine Mama und er geheiratet haben. Sie haben mir gezeigt, welches Krankenhaus, also in welchem ich geboren wurde. Aber es war mehr so eine, ich würde sagen, stark touristische Reise.
Also die afghanische Kultur haben Sie dann mehr zu Hause gepflegt in Hamburg? Also tatsächlich so, sich da so in zwei Kulturen zu fühlen, das haben Ihre Eltern Ihnen dann ganz woanders, also hier, ermöglicht.
Ja, genau. Also durch Sprache, durch Essen, durch Gedichte viel, durch Musik. Also mehr eben so, ja.
Als Ihre Eltern nach Deutschland gekommen sind, mussten die ja wahrscheinlich von null anfangen, oder? Mit was, wie war dieser Start für Ihre Eltern?
Ja, bitter, muss ich sagen. Weil, also meine Eltern sind natürlich in Deutschland angekommen und meine Mutter ist Ingenieurin und mein Vater ist auch Ingenieur. Und dann wurde erstmal nichts anerkannt. So. Mhm. Und bei meinem Vater veränderte sich das dann, weil es dann eine Veränderung in diesem Gesetz gab. Also mittlerweile ist er Diplom-Ingenieur in Deutschland. Aber erstmal war hier, also meine Eltern mit mir und da hat mein Vater nochmal einen Gesellenbrief gemacht und als Elektriker. Und das Studium meiner Mutter wurde nie anerkannt. Also haben sie buchstäblich bei Null wieder angefangen. Und ja.
Was haben Sie ihnen davon weitergegeben? Also was hat das für Auswirkungen gehabt?
Ich bin aufgewachsen mit viel Zuwendung und viel, meine Eltern haben sich viel, sehr bemüht um gute Bildung, um gute Startmöglichkeiten, weil sie eben wussten, für mich auch vor einem rassistischen Hintergrund, muss man leider so sagen, dass es nochmal wichtiger ist, dass ich studiere, dass ich irgendwie auf jeden Fall, also Abitur, Studium, das stand eben nie in Frage, dass ich diesen Weg gehen muss. Und damit geht natürlich auch Druck einher.
Das habe ich gerade, also weil Sie sagen, dass ich diesen Weg gehen muss, also zu Ihrem Besten. Ihre genau. Eltern wollen es zu Ihrem Besten, aber dass ich diesen Weg gehen muss, also oh, das war schon Druck für Sie.
Ja, auf jeden Fall. Das war Druck. Also ich habe auch sehr, sehr viel Unterstützung erfahren und meine Eltern sind sehr zugewandte Eltern und da haben immer Hausaufgaben, haben sie immer mit uns gemacht oder bei anderen Fragen. Wie gesagt, sie haben ja auch selber studiert, was die Sache ein bisschen einfacher gemacht hat, während ich im Studium war, weil wenn ich eine Hausarbeit schreiben musste, dann war das nicht so, dass meine Eltern nicht verstanden haben, was ich da mache. Sie haben ja selbst auch mal Hausarbeiten geschrieben oder größere Arbeiten.
Ja.
Ja, genau. Also das schon, aber auf der anderen Seite war eben auch klar, dass bestimmte Studiengänge in Frage kommen und andere auch nicht. Genau.
Was wäre nicht in Frage gekommen?
Ja, so pauschal. Ich habe mal ich war ja nach dem Abitur ein Jahr in Indonesien, dann kam ich wieder und wollte Katastrophenmanagement studieren. Und dann habe ich das so erzählt zu Hause und haben meine Eltern gesagt, was soll das sein? Das ist doch ein Pop-up und nächste Woche gibt's den Studiengang gar nicht. Und was machst du dann? Dann hast du einen Bachelor in Katastrophenmanagement. So, und dann ist natürlich klassisch Jura, Ingenieurswesen, Ärztin werden. Mhm. Also das eben, ja.
Was haben Sie in Indonesien gemacht, als Sie ein Jahr da waren?
Ich habe in einem Frauenrechtsprojekt gearbeitet. Also ich war mit Weltwärts da und direkt nach dem Abitur. Und es war ein Projekt für Frauen, die Opfer von häuslicher Gewalt wurden.
Mhm. Ja. Wie ging es Ihnen da?
Das war rückblickend, weiß ich gar nicht, wie wir das alle gemacht haben, weil wir waren ja gerade 19.
Ja, und dann, das war ja hart, ne?
Ja,
das, mit dem sie da konfrontiert wurden.
Absolut, vor allem wir waren ja Deutsche, also Weltwärts ist ja ein deutsches Projekt. Das heißt, wir kamen aus einer Welt, wo es, ich würde sagen, bessere Strukturen gibt. Also hier gibt es viele Stellschrauben, an denen man mal drehen sollte, aber wir haben andere Strukturen, mehr Unterstützungsmöglichkeiten, schlichtweg einfach mehr Geld für diese Dinge. So, und dann ist man da vor Ort und hat so dieses auch fast naiv kindliche Gefühl, hier muss doch jemand was tun, man muss doch was tun, aber man kann nicht richtig was tun. Also uns hat natürlich die Fachexpertise auch gefehlt. Also es war in erster Linie natürlich ein Freiwilligendienst für mich. Ich bin gewachsen. Persönlich hat er mir unfassbar viel gebracht. Ja.
Unter anderem wahrscheinlich dann auch die Idee, okay, Jura ist vielleicht auch das Richtige, die richtige Stellschraube, um genau solche Dinge irgendwie zu denen zu begegnen, oder?
Ja, definitiv. Wie gesagt, es war ein Projekt mit Frauen und ich wollte eine ganze Zeit lang unbedingt was mit Frauenrechten machen. Mhm. Und das steckt ja schon im Wort, da liegt Jura eben am nächsten.
In dieser Stunde mit der Juristin Ferrechta Peiwand, Entschuldigung, habe ich einen Buchstaben vertauscht. Wir haben ja schon einiges gehört jetzt über das Thema Weltraumrecht. Die Notwendigkeit leuchtet ja auch ein. Jeder, der neulich mal geguckt hat, ob er Sternschnuppen gesehen hat, war ja ganz abgelenkt von dieser Vielzahl von Satelliten da oben. Also es ist ganz schön voll, ne, da oben in den Umlaufbahnen. Wie Sie haben gerade gesagt, es gibt da uralte Rechtssysteme, die das regeln bei einer Kollision. Wie verfährt man dann da?
Also Bei einer Kollision ist es eben besonders schwierig, weil ich hatte ja vorhin schon mal erklärt, dass dieser Sektor sich immer weiter kommerzialisiert.
Ja.
Früher waren es irgendwie Staaten, es gab auch schon Kollisionen. Die wurden dann hinter verschlossenen Türen verhandelt und man konnte sich dann einigen, weil man natürlich auch keine Präzedenzfälle schaffen möchte. Mittlerweile ist es aber viel schwieriger geworden, weil es eben privatwirtschaftliche Unternehmen sind.
Also wir denken zum Beispiel an Elon Musk, oder? Also
genau,
mit Starlink, ja. Oder eben auch mit seiner Firma SpaceX ist er ja auch so ein Treiber der ganzen Geschichte.
Und ja. Ja, auf jeden Fall. Also Elon Musk hat ja auch während der Pandemie oder auch danach, man kennt ja Starlink im Zusammenhang
mit der Ukraine.
Richtig, mit der Ukraine.
Ukraine.
Genau. Und da ist es eben so, dass nicht vereinzelt Satelliten platziert wurden auf dem Orbit, also auf dem erdnahen Orbit, sondern richtige Megakonstellationen oder Großkonstellationen. Und das sind dann mehrere hundert Satelliten, die dann eben platziert werden. Die brauchen natürlich auch alle Platz, all diese Satelliten. Und man braucht ja auch einen gewissen Abstand zueinander. Dann kann man sich eben vorstellen, dass Platz begrenzt ist. Das ist eben auch eine natürlich begrenzte Ressource.
Ja, sieht zwar nicht so aus, aber das muss man auch erstmal begreifen, dass auch das All eine begrenzte Ressource ist, also die Umlaufbahnen jedenfalls. Glauben Sie denn daran, dass wir der Kommerzialisierung des Alls was entgegensetzen können und alle Nationen tatsächlich gleichberechtigt auch noch beteiligt werden?
Also der Kommerzialisierung etwas entgegenzusetzen, ich glaube, das sind gar nicht die Bestrebungen, sondern Space oder Weltraum oder der Weltraumsektor. Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass der sehr abhängig ist von wirtschaftlichen Möglichkeiten, sei es in der Forschung oder in der Verbringung von Satelliten und so weiter. Also vielmehr versucht man diesen Sektor zu kommerzialisieren. Zum Beispiel 2029 wird die ISS, also die Internationale Raumstation, da läuft die Versicherung ab. Ein ziemlich fast lustiger Grund. Ja. Jedenfalls soll sie kontrolliert abstürzen. Und das ist ja so ein Projekt von mehreren Staaten. Also Russland und die USA sind ja beide beteiligt. Und diese Kooperation findet dann mit dem kontrollierten Absturz der ISS ein Ende. Und es ist auch kein in der Form staatliches Projekt, dann Ersatzprojekt geplant. Das heißt, die Kommerzialisierung, die wird sogar gefördert.
Denn dass wir Satelliten brauchen, wir haben vorhin, haben Sie kurz, als wir bei Indonesien waren, das Thema schon angesprochen, schon alleine für die Überwachung jetzt beispielsweise der Klimafolgen, die Folgen des Klimawandels. Muss man auf Satelliten zurückgreifen? Satelliten, also das ist ja sowieso unser Alltag. Geben Sie noch mal ein paar Beispiele, wo wir quasi täglich mit Satelliten umgehen.
Ganz simpel. Jedes Mal, wenn jemand, ich sag jetzt einfach mal Google Maps oder jedes andere Navigationsprogramm öffnet, werden natürlich Satellitendaten benutzt und Satelliten werden benutzt. Also das ist, glaube ich, das präsenteste Beispiel. Dann Fernsehen, Satellitenfernsehen, da steckt es ja schon im Wort.
Ja.
Richtig, Wetter. Jedes Mal, wenn man seine Wetter-App öffnet und guckt, ob man morgen nur einen Regenschirm braucht oder nicht, benutzt man Satellitendaten.
Bei dem Thema Klimawandel, also so bei diesen Überwachungen, also dass auf der einen Seite eben die Benutzung oder die Nutzung des Weltraums absolut vonnöten, gleichzeitig fällt natürlich auch da oben immer mehr Müll an. Das ist ja jetzt, glaube ich, schon ein Problem, ne?
Ja, da also Weltraumschrott oder Weltraumdebris ist tatsächlich ein großes Problem und wird zukünftig ein noch viel größeres Problem darstellen. Weil da sind natürlich die Verbringung von Satelliten ist eine Sache. Die ist wirtschaftlich, wenn man die Möglichkeiten hat, auf jeden Fall möglich. Aber die Frage ist, wenn diese Satelliten ablaufen, wenn sie keinen Nutzen mehr haben, dann schwirren sie da eben immer noch rum. Und da muss man nun mal Möglichkeiten finden, was passiert damit. Und da gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Aber wenn wir uns darum nicht kümmern oder dieses Problem ignorieren, dann gibt es zunehmend Kollisionen und irgendwann ist die Raumfahrt dann vielleicht sogar erschwert oder gar nicht mehr möglich.
Weil eben der Raum begrenzt ist, wie wir
so
uns
schon
mal gesagt haben, wo wir es uns nicht vorstellen können. Mancher glaubt ja, wenn wir die Erde durch den Klimawandel zugrunde gerichtet haben, dann könnten wir auswandern auf irgendeinen, ja vielleicht auch noch zu findenden Stern. Mars-Mission wird ja schon trainiert. über die Grundstücke, die sich so mancher auf dem Mond zu kaufen meint, glaubt, oder zu gekauft haben, glaubt, haben wir schon kurz gesprochen. Glauben Sie an sowas, Auswandern?
Also ich glaube, es wäre töricht zu glauben, dass wir die Einzigen sind oder dass es kein anderes Leben gibt. Der Weltraum ist groß, wie wir alle wissen. Aber die Frage ist, passiert es in naher Zukunft? Und wenn man sich den Klimawandel und seine Folgen anguckt und die Betroffenheit einzelner Regionen auf der Erde, haben wir erstmal ein tatsächliches Problem, welches sich nicht durch einfaches Auswandern auf einen anderen Planeten lösen lässt.
Frau Peiwand, wir haben eine ganze Menge ja auch über Bedenken gehört, über Dinge, die langsam oder eigentlich schnell ins Rollen kommen müssten, weil der Müll beispielsweise im Weltraum jedes Jahr immer größer wird und wir da einfach Regelungen treffen müssen. In naher Zukunft, also nächstes Jahr, wird es eine große Konferenz geben, die Sie auch schon mit vorbereiten. Um was geht es da?
Und zwar geht es da um das, also die Konferenz heißt World Space Forum und die Idee ist eben, verschiedene AkteurInnen zusammenzubringen. Deutschland richtet 2024 im Dezember diese Konferenz eben aus und es soll eine Plattform des Austauschs und der Weiterbildung, würde ich sagen, geben, ja.
Klingt aber so, also auf dieser Ebene trifft man sich doch auch sonst. Beispielsweise sagen Sie ja, Wien ist irgendwie, warum ist Wien das Zentrum der Sicht in den Weltraum?
Da sitzt die entsprechende UN-Behörde, also die UN-USA, die sitzt nun mal in Wien und dann gibt es ja auch das European Space Policy Institute und viele andere Institutionen rund um den Weltraum.
Also da trifft man sich ja auch regelmäßig und ja, kommt nicht unbedingt weiter.
Ja, nein, definitiv. Ich würde sagen, wir kommen auch weiter. Das Tempo könnte ein bisschen angezogen werden. Ich würde es eher so rumformulieren.
Ja. Was glauben Sie, was Sie in Ihrem Leben noch davon mitbekommen?
Ich glaube sehr viel. Also weil von, wenn man sich anguckt, 67 oder 57 muss man ja viel mehr ansetzen und dann bis heute, was alles passiert ist und der Fortschritt, den wir technisch machen, also rapide. Also ich glaube und hoffe, ich werde noch sehr viel sehen. Ja, und hoffentlich eben noch ein paar mehr Regelungen.
Hoffentlich noch ein paar mehr Regelungen, an denen Sie ja auch mitarbeiten, Verrechter Peiwand, eine der wenigen Juristinnen mit Schwerpunkt Weltraumrecht. Dankeschön für Ihren Besuch hier und für die vielen Einsichten, die wir hier gewonnen haben. Dankeschön.
Und danke auch. Vielen Dank.